ARD.
Hallo, ich bin Astrid Fietz und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. Die Außenminister der NATO-Staaten beraten über die Bitte der Ukraine, westliche Waffen auch für Angriffe auf russisches Gebiet nutzen zu dürfen. Die israelische Armee setzt ihren Einsatz in Rafah im Süden des Gazastreifens fort. Und China setzt sich für eine große Nahost-Friedenskonferenz ein. Das sind einige unserer Themen heute am Donnerstag, den 30. Mai um 17 Uhr. Die Außenminister der NATO-Staaten beraten heute über die Bitte der Ukraine, westliche Waffen auch für Angriffe auf russisches Gebiet nutzen zu dürfen. In dieser Frage deutet sich bei einigen Ländern inzwischen ein Strategiewechsel an. US-Außenminister Blinken sagte bei einem Besuch in Moldau, die US-Regierung habe ihre Unterstützung für die Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskrieges immer wieder den Gegebenheiten angepasst. Das werde man auch weiterhin tun. Aus Prag berichtet Helga Schmidt.
NATO-Generalsekretär Stoltenberg bedankt sich immer beim Gastgeber. Das gehört zum NATO-Ritual, wenn ein Bündnisland alle Außenminister der Allianz einlädt. Heute in Prag fiel der Dank an die tschechische Regierung noch ein bisschen herzlicher aus als sonst. Das liegt an der zusätzlichen Munition, die Tschechien für die Ukraine organisieren konnte. Dieser Nachschub an Munition sei sehr wichtig, sagte Stoltenberg. Er mache einen Unterschied.
I can just say that this is of great importance. It's really making a difference.
Schon in den kommenden Tagen sollen einige 10.000 Granaten und Raketen an die ukrainische Armee gehen, damit russische Luftangriffe abgewehrt werden können. Einige 10.000, das ist keine ganz große Menge angesichts des täglichen Verbrauchs, aber die tschechische Initiative gilt trotzdem als Erfolg, weil Prag es geschafft hat, 15 EU- und NATO-Länder für die Finanzierung zusammenzubringen. Deutschland ist auch darunter und die Initiative soll weiter ausgebaut werden. Umstritten ist aber die Frage, wie die westlichen Waffen in Zukunft von der Ukraine eingesetzt werden. NATO-Generalsekretär Stoltenberg ist vorgeprescht. Er will eine Lockerung der bisherigen Einschränkungen. Was bedeutet, westliche Waffen soll die Ukraine auch über die Grenze hinaus auf russische Ziele richten dürfen. Die Ukraine kämpft weiter tapfer, aber die Herausforderungen werden größer und wachsen. Hinter dieser vorsichtigen Formulierung des NATO-Chefs steckt die nüchterne militärische Einsicht, dass die russischen Erfolge im Osten der Ukraine eine ganz neue Lage geschaffen haben. Die düsteren Aussichten der ukrainischen Armee hat die Debatte über die heikle Frage ausgelöst, ob westliche Waffen auch direkt auf Ziele in Russland gerichtet werden können. Auf militärische Ziele, Waffenlager zum Beispiel oder Versorgungsleitungen der russischen Armee. In Prag sind jetzt alle Augen auf den amerikanischen Außenminister Antony Blinken gerichtet. Man ist gespannt, welche Antwort er auf die heikle Frage geben wird. Blinken scheint bereit, die strengen Einsatzregeln zu lockern. Aber in seiner eigenen Regierung sehen das nicht alle so. Aus dem Umkreis von Präsident Biden war gestern noch ein klares Nein zu hören. Nein zum Einsatz amerikanischer Waffen gegen Ziele auf russischem Gebiet. Bundeskanzler Scholz erklärte zu der Frage zuletzt, die Ukraine müsse die Waffen nach geltendem Völkerrecht einsetzen. Und das sieht für ein angegriffenes Land wie die Ukraine durchaus vor, dass militärische Ziele im Land des Gegners attackiert werden dürfen. Für den NATO-Generalsekretär geht es heute in Prag darum, mehr Unterstützer für seinen Vorstoß zu finden.
Ukraine can still prevail, but only with continued robust support from NATO allies.
Die Ukraine kann sich noch durchsetzen, sagte Stoltenberg vor dem Treffen mit den Außenministern der Allianz. Aber das sei nur möglich mit starker Unterstützung der NATO-Alliierten.
Auf Getreideeinfuhren aus Russland werden in der Europäischen Union ab Juli höhere Zölle fällig. Die 27 EU-Länder einigten sich in Brüssel auf Aufschläge etwa auf Hartweizen, Roggen und Gerste aus Russland und Belarus. EU-Handelskommissar Dombrovskis erklärte, die Zölle würden unter anderem helfen, die Einnahmen Russlands zur Finanzierung seines Krieges in der Ukraine einzuschränken. Außerdem könne Russland so nicht länger ungehindert gestohlenes ukrainisches Getreide auf den europäischen Markt bringen. Nach Kommissionsangaben hat Russland im vergangenen Jahr 4,2 Millionen Tonnen Getreide und Ölprodukte im Wert von 1,3 Milliarden Euro in die EU exportiert. Schauen wir nun auf die Lage im Nahen Osten. Israel setzt seinen Militäreinsatz in Rafah trotz internationaler Kritik fort. Nach eigenen Angaben sind dabei mehrere Waffenlager der Hamas zerstört worden. Aber auch in der Mitte und dem Norden des Gazastreifens gibt es Angriffe. Dortige Ziele der israelischen Bodentruppen und der Luftwaffe waren laut Militär ebenfalls Waffenlager sowie Kommandozentralen der palästinensischen Terrororganisation Hamas. Über die aktuelle Lage in Gaza berichtet Julio Segador aus Tel Aviv.
In der vergangenen Woche hatte der Internationale Gerichtshof angeordnet, die militärische Offensive in Rafah unverzüglich zu beenden. Die Anordnung aus Den Haag beeindruckt das israelische Militär offenkundig nicht. Nach eigenen Angaben von heute Morgen setzen israelische Truppen ihre militärischen Operationen rund um Rafah fort. Dabei seien zahlreiche Waffenlager der Hamas zerstört worden, hieß es. Kämpfe werden aber auch aus Zentralgaza und aus dem Norden in Jabalia gemeldet. Israelische Bodentruppen und die Luftwaffe zerstörten dort nach eigenen Angaben zahlreiche Hamas-Kommandozentralen und Waffenlager. Zu einem Zwischenfall in der Nacht ist es offenkundig am Grenzübergang Rafah nach Ägypten gekommen. Nach Angaben des Roten Halbmondes wurden bei einem Luftangriff zwei Mitarbeiter der Hilfsorganisation in einem Krankenwagen getötet. Die israelische Armee erklärte zu dem Vorfall, Soldaten hätten auf ein verdächtiges Auto geschossen, das sich ihnen näherte. Die Armee untersuche nun den Vorfall, hieß es. Nach eigenen Angaben hat das israelische Militär inzwischen die Kontrolle über den sogenannten Philadelphia-Korridor, eine 14 Kilometer lange Pufferzone zwischen Ägypten und dem Gazastreifen. Es seien etwa 20 Tunnel entdeckt worden, erklärte Verteidigungsminister Gallant. Israel vermutet, dass über diese Tunnel die Hamas an geschmuggelte Waffen gekommen ist.
Israel hat im umkämpften Gazastreifen nach eigenen Angaben außerdem die Kontrolle über den gesamten Abschnitt an der Grenze zu Ägypten übernommen. Zur Begründung hieß es, die Terrororganisation Hamas habe den sogenannten Philadelphia-Korridor für den Schmuggel von Waffen genutzt. Jan-Christoph Kitzler berichtet aus Tel Aviv.
Warum der Philadelphia-Korridor so heißt, wie er heißt, ist unklar. Genannt wird der schmale Streifen ganz im Süden des Gazastreifens an der Grenze zu Ägypten so von den israelischen Streitkräften. Er zieht sich 14 Kilometer lang von Kerem Shalom, dem israelischen Grenzübergang in den Gazastreifen, bis an das Mittelmeerufer im Westen mit Rafah, dem Grenzübergang nach Ägypten in der Mitte. Bis 2005 war der Philadelphia-Korridor ein Patrouillenweg, der vom israelischen Militär genutzt wurde, vergleichbar mit dem an der innerdeutschen Grenze. Die Grenze hier ist schon seit 1979 festgelegt, seit dem Friedensvertrag zwischen Israel und Ägypten. Damals wurde geregelt, dass das Grenzgebiet eine demilitarisierte Zone sein sollte. 1995 mit dem sogenannten Interimsabkommen im Rahmen des Oslo-Friedensprozesses bekam Israel die Kontrolle dieser Grenze zugesprochen. Seit 2005 der Räumung der israelischen Siedlungen im Gazastreifen und dem Abzug der Soldaten dort gab es diese Kontrolle allerdings nicht mehr. Dabei geht es nur zum Teil um das, was über der Erde passiert. Zahlreiche unterirdische Tunnel führten hier vom Gazastreifen nach Ägypten. Ihr Betrieb war lange Jahre ein lohnendes Geschäft für Menschen auf beiden Seiten der Grenze, denn es wurden Güter aller Art nach Gaza gebracht. Es gab Tunnel, durch die passten ganze Autos. Das größte Problem aus israelischer Sicht ist aber sicher der Schmuggel von Waffen und sonstigem Kriegsgerät, ohne die die Hamas sicher nicht zu der Bedrohung für Israels Sicherheit hätte werden können, die sie heute ist. In den letzten Jahren haben Israel und auch Ägypten zahlreiche Tunnel zerstört. Die israelischen Streitkräfte sagen aber, man habe jetzt bei der Offensive in Rafah weitere aktive Tunnel gefunden. Deshalb ist die Kontrolle des Philadelphia-Korridors eins der strategischen Ziele der israelischen Truppen im Gazakrieg. Sollte es auch nach dem Krieg dabei bleiben, könnte es zu Spannungen mit Ägypten führen. Gleichzeitig hätte Israel damit aber die Kontrolle über alle Grenzen und damit auch eine besondere Verantwortung für die Versorgung der Menschen im Gazastreifen.
China setzt sich für eine große Nahost-Friedenskonferenz ein. Der Krieg könne nicht ewig weitergehen, sagte Präsident Xi Jinping bei einem Treffen mit den Staatschefs mehrerer arabischer Länder. Xi unterstrich seine Unterstützung für eine Zwei-Staaten-Lösung und versprach humanitäre Hilfen für den Gazastreifen. Aus Peking berichtet Benjamin Eisel.
Chinas Führung hat sich für eine größere internationale Nahost-Friedenskonferenz ausgesprochen, allerdings ohne konkret zu werden. Seit Oktober sei der palästinensisch-israelische Konflikt drastisch eskaliert und habe Menschen großes Leid zugefügt, sagte Staats- und Parteichef Xi Jinping zur Eröffnung eines chinesisch-arabischen Kooperationsforums in Peking. Der Krieg sollte nicht endlos weitergehen. Xi unterstrich seine Unterstützung für eine Zwei-Staaten-Lösung und versprach humanitäre Hilfen für den Gazastreifen. An dem chinesisch-arabischen Gipfel in Peking nehmen unter anderem die Machthaber von Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain und Tunesien teil. Die Volksrepublik hat ihre Beziehungen mit arabischen Staaten in den vergangenen Jahren ausgebaut, vor allem auf wirtschaftlicher Ebene. Wie die arabischen Länder unterstützt China im Nahostkonflikt die Palästinenser. Die Staats- und Parteiführung bezeichnet sich zwar als neutral, Äußerungen von Funktionären und Staatsmedien lassen aber eine klare Position erkennen. Seit langem verurteilt die Volksrepublik die israelische Siedlungspolitik und kritisiert Israels Krieg im Gazastreifen. Den Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober, der die israelische Militäroffensive nach sich zog, hat Chinas Führung bislang nicht verurteilt.
In Israel hat die Oppositionspartei Nationale Union von Benny Gantz Neuwahlen gefordert. Die Partei erklärte, sie habe einen entsprechenden Gesetzentwurf zur Auflösung des Parlaments vorgelegt. Die Neuwahl soll demnach auf Wunsch von Gantz vor Oktober erfolgen, also bevor sich der Überfall der radikal-islamischen Hamas auf Israel das erste Mal jährt. Gantz ist Mitglied im Kriegskabinett von Ministerpräsident Netanyahu. Er hatte das Vorgehen des Regierungschefs zuletzt scharf kritisiert. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.